Wir betrachten weiter den Kolosserbrief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Kolossee schreiben durfte, wiewohl er die Gemeinde nicht gesehen hat, aber von ihr Wunderbares gehört hat, in welcher Hingabe an den lebendigen Gott sie lebte. Aber der erste Schritt ist noch nicht der weitere Schritt. Das Wachstum im Glauben soll fortschreiten. Und darum stellte der Apostel Paulus jetzt diesen Geschwistern die Herrlichkeit Jesu Christi vor. Denn so oft wir erkennen, wer Jesus überhaupt ist, wird unser Leben verwandelt. Wenn wir ihn sehen würden, leiblich vor uns, würden wir ab sofort manche Dinge gar nicht mehr tun. Wir würden sie lassen. Wir würden uns schämen, vielleicht manches in Gedanken, Worten und Werken zu tun, was wir tun, weil wir ihn nicht sehen und uns unseren Gedanken überlassen. Und darum wollte der Apostel in der Abwesenheit diesen Brüdern und Schwestern zeigen, wer ist der Heiland, zu dem ihr euch bekehrt habt. Schaut auf ihn und lasst ihn wirken. So heißt es hier im ersten Kapitel ab Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Diese Darstellung der Herrlichkeiten Jesu sollte nun in der Gemeinde zu Kolossee bewusst wahrgenommen werden. Zu wem haben wir uns bekehrt? Zu diesem Heiland, dem alles gehört, der alles alleine lenkt und leitet, der über allem steht, der das A und das O ist? Dann müssen wir schweigen und müssen uns ihm seiner Führung anvertrauen. Es heißt, er ist das Ebenbild Gottes. Der Mensch, so lesen wir ja auch in 1. Mose 1, 26, ist nach dem Bilde Gottes gemacht worden. Aber dieses Bild ist durch Sünde zerstört worden. In 1. Mose 3, 3, 7 und 8 können wir das auch lesen. Und obwohl viele Glaubensmänner in der Bibel gelobt wurden und hervorgekehrt worden sind, konnte keiner dieses Bild wiederherstellen. Weder Seth, der anstelle von Abel geschenkt worden ist, und von dem es ja auch heißt in 1. Mose 4, 26, dass er anfing, den Namen des Herrn zu verkünden. Seth war ein wunderbarer Mann des Glaubens. Aber er konnte das Bild Gottes auch nicht wiederherstellen. Auch nicht Henoch, von dem wir Wunderbares lesen, dass er mit dem Herrn wandelte. 365 Jahre wurde er und er wurde weggenommen, weil er mit dem Herrn wandelte in Kapitel 5, Vers 24. Auch nicht Noah, von dem es ja heißt, dass er auch gerecht wandelte, in Kapitel 6, Vers 9. Er konnte dieses Bild, was zerstört war, nicht herstellen. Auch nicht Abraham, in Kapitel 22, Vers 12, der ja bereit war, seinen Sohn auf Geheiß Gottes zu schlachten, zu opfern, zu verbrennen. Und als er dabei war, kam die Stimme, tu es nicht, jetzt erkenne ich, dass du mich liebst. Aber er konnte das Bild Gottes im Menschen auch nicht herstellen. Trotz dieser großen Hingabe an Gott und auf das Wort Gottes hin. Auch Mose, von dem ja im Hebräerbrief steht, dass er treu war. In Hebräer 3 steht zum Beispiel in Vers 2, auch im Blick auf den hohen Apostel Jesus Christus, dass er treu war in Gottes ganzem Hause. Jetzt sollte man meinen, dieser ist doch ein Vorbild und ein Bild Gottes wieder geworden, das er geschaffen, das Gott geschaffen hatte im Menschen. In Vers 5, Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus, allerdings als Knecht, Jesus aber als Sohn. Auch Mose konnte dieses Bild nicht herstellen. Auch David nicht, von dem es ja in 1. Samuel 13, Vers 14 heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber das Bild, was zerstört worden war, konnte auch er nicht wieder aufrichten. Sondern allein Jesus Christus, von dem die himmlische Aufforderung und der Hinweis klang, dies ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Matthäus 17, auf dem Berg der Verklärung. Das ist das Bild. Er ist das Ebenbild Gottes. Das soll uns ganz neu bewusst werden, wenn wir mit Jesus zu tun haben im Gebet. Mit wem haben wir es dann zu tun? Mit dem Ebenbild Gottes. Dieses Bild soll auch zunehmend in uns Gestalt gewinnen und Auswirkung nach außen haben. An die Galater musste der Apostel Paulus auch diese Aufforderung mit einem weinenden Auge schreiben in Galater 4, Vers 19, dass doch Christus in euch das Bild Gottes Gestalt gewinnt. Ja, das soll in uns geschehen. Christus in uns. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es auch, dass wir verklärt werden in dasselbe Bild, in das Bild Christi. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Der Apostel Paulus von Ferne wollte das den Gläubigen nahe bringen. Bleibt nicht stehen bei eurer Bekehrung. Fangt nicht von Neuem an, euch um euch selbst zu kümmern oder um die Geschehnisse in der Umwelt, sondern lasst das Bild eures Herrn in euch zu, damit ihr Botschafter an Christi Stadt sein könnt. Das ist Heiligung. Heiligung nennt die Bibel das, zu der wir berufen sind. Unsere ganze Erdenzeit bis zum Ableben soll Heiligung sein. Wir sollen nicht bleiben, wie wir sind, sondern verändert werden. Und so, je älter man wird, desto mehr soll die Prägung des Bildes Jesu in uns Raum gewinnen und erscheinen auch nach außen. Sanftmut, Demut, Geduld. Nicht? Wenn man jung im Glauben ist, ist man ja von diesen Eigenschaften oft sehr entfernt noch. Man ist ein Haudegen, man will alles bekehren, man will alles verändern. Aber dann sollen wir doch lernen, Sanftmut, Demut, Geduld, Liebe. All das, was das Bild Jesu ausmacht. Ja. Jesus Christus ist das Bild, das Gott in uns sehen will. Die zweite Herrlichkeit Er ist der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Ach, das soll uns doch wieder sehr wichtig werden. Vor allen Kreaturen. Das heißt doch, in Jesus Christus haben wir den Erfahrungswert der ganzen Menschheitsgeschichte. Alles, was gewesen ist, ist in ihm. Er weiß alles. Und das soll uns verpflichten, alles von ihm hören und erwarten zu wollen. Weil er ja alles weiß. Wenn wir uns Menschen anvertrauen, dann vertrauen wir uns denen an, die nur eine kurze Zeit über die Erde gegangen sind und so ein paar gute Eindrücke gewonnen haben. Gute Erfahrung. Aber sie wissen bei weitem nicht alles. Aber er ist der Erstgeborene vor aller Kreatur. In dem Buch der Sprüche wird ja davon auch geredet, von ihm in Sprüche 8, Vers 22 lese ich mal einige Verse. Der Herr hat mich doch schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, war ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, war ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens, war er schon geboren. Der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Und hier können wir auch verstehen, warum die Psalmisten und David gesagt haben, leite mich auf deinen Wegen. Zeige mir deine Wege, Psalm 25, Vers 4 und auch in Psalm 27, Vers 11. Deine Wege, leite mich. Ich weiß den guten Weg nicht, du bist der Erste. Du kennst alles von Anfang an, bevor überhaupt die Schöpfung da war. Und nur du kannst mir den besten Weg zeigen. Er ist uns zur Weisheit gemacht, schreibt der Apostel Paulus auch im ersten Korintherbrief. Er ist es. Wenn wir Weisheit brauchen, brauchen wir ihn. Ihn fragen, beten zu ihm, ihm vertrauen. Er kann alles sagen, was wir brauchen, ganz persönlich. Und wir haben ja auch neulich das mal angesprochen, wie es dem Apostel Paulus ging. Deswegen redete er aus der Erfahrung. Er sagte dann, ich befragte mich nicht mit Fleisch und Blut, sondern ich ging voran in dem, was mir der Herr offenbart hat, weil er alles offenbaren kann. Da bin ich auf der sicheren Seite. Menschen haben viele Meinungen. Wir können 10 Leute fragen über ein Problem, wir kriegen 10 verschiedene Antworten. Aber vom Herrn kriegen wir nur eine Antwort, nämlich die richtige, weil er der Erstgeborene vor allen Kreaturen ist. Er ist vor Grundlegung der Welt schon da. Und darum steht ja auch in Jesaja 9, Vers 5, von ihm, der da geboren wurde in der Zeit, ein Kind ist uns geboren, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, er ist Rat. Er ist der Rat. Er kann Rat geben. Wenn wir verzweifelt sind oder nicht weiter wissen, reden wir mit ihm. Und wir sollen mit ihm reden. Und die dritte Herrlichkeit, die Paulus hier anspricht, damit die Kolosser, die Geschwister, nicht nur bei ihrer Bekehrung stehen bleiben und sich nun selbst überlassen ihren Gedanken, was richtig und falsch ist, sondern dann heißt es, durch ihn ist doch alles gemacht. Jesus Christus war nicht nur immer beim Vater, sondern er war auch der Schöpfer aller Dinge. Er war nicht nur vor der Schöpfung, sondern in der Schöpfung dabei. Er war sozusagen gleich der Mittler, schon der erste Mittler zwischen dem sichtbaren und dem unsichtbaren Reich. Zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung. Und da können wir auch noch mal ins Buch der Sprüche zurückschauen, Kapitel 8, ab Vers 27. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluren der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, sein Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich sein Werkmeister oder anders übersetzt sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Hier wird bereits der Mittler schon genannt, ja? Menschen, und darum diese Aufforderung, die danach dann kommt, so hört nun auf mich. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Er ist der, durch den alles gemacht ist. Mit dem, von dem reden wir. Darum sollten sich die Geschwister zu Kolossee an ihn wenden. Hast du Fragen? Frage ihn. Er hat alles gemacht, geschaffen. Alle Obrigkeiten sind seine Einrichtung oder seine Zulassung. Es gibt keine Obrigkeit ohne ihn. Gibt es nicht. Es kann keine Obrigkeit selbstständig sein. Wir denken auch an dies, was in 1. Samuel 8, 5 bis 9 steht, wo Samuel in eine große Traurigkeit geführt worden ist darüber, dass Israel plötzlich einen König haben wollte. Und er war traurig und wollte diesem nicht zugeben. Aber der Herr sprach zu ihm, dass er es so geschehen lassen soll. Siehe, du bist alt, in Vers 5, alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem. Ich gestatte das. Wenn ich es nicht gestatten würde, würde es nicht stattfinden. Aber ich gestatte das, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben ja nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Und ich gesage, es soll jetzt so sein, wie sie gesagt haben. Also wir können daraus lernen, es hätte Israel keinen König erwählen können, wenn Gott das nicht zugelassen hätte. Nur durch seine Zulassung ist das geschehen. Und so auch in allen anderen Obrigkeiten, wie es ja der Apostel Paulus auch sagt, im Römerbrief, das sollen wir ganz neu erkennen, dass der, wie groß der Herr eigentlich ist, dass wir uns nicht aufregen über das, was hier in der Welt geschieht. Sondern dass wir immer sagen, Herr, du stehst doch da drüber. Du siehst das doch alles. Wir haben doch einen ganz anderen Auftrag, sollen wir sagen. Nämlich zu verkünden, wie groß du bist. Das ist unsere Aufgabe. Das andere regelst du doch alles, ja? Darum in Römer 13, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wie einfach ist dann das Leben in dieser Welt, wenn wir das ganz neu erkennen, weil wir dann in der Ruhe bleiben, in der Ruhe vor unserem Herrn. Er regelt alles. Und darum sagt der Apostel Paulus auch hier, wer sich nun der Obrigkeit, die Gott ja nun zugelassen hat, widersetzt, widersetzt sich seinen Anordnungen. Und die Obrigkeit, der wir untertan sein sollen, hat das Sagen in dieser Welt. Bis auf den Punkt, wenn sie uns auffordert, gegen Gott zu handeln. Das nicht. Aber solange wir nicht gegen Gott handeln sollen, sollen wir das alles dem Herrn überlassen. Es gibt auch keinen Despoten in dieser Welt, den Gott nicht zugelassen hat. Weil er mit allen Dingen etwas verbindet mit seinen Heilsgedanken für die gesamte Schöpfung. Deswegen muss das aufkommen. Deswegen darf der Teufel auch regieren in vielerlei Weise. Er darf das. Und es muss alles zum Heil geregelt werden. Gott könnte ihn ja ausschalten und sagen, du darfst nicht mehr. Aber er lässt es einfach zu. Also alle Obrigkeit. Und wir sollen getrost sein, wie es auch im Buch des Predigers steht. Ja, selbst wenn es Ungerechtigkeiten in dieser Welt zu registrieren gibt, sollen wir wissen, dass über allem noch ein Hoher ist und über dem Hohen noch höhere. Prediger 5, Vers 7 lesen wir das. Siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind? Dann wundere dich nicht darüber. Denn ein Hoher schützt den anderen und noch höhere sind über beiden. Und das ist Gott, der noch höher über allem steht. Und das soll auch uns wieder ganz neu bewusst werden. Eine vierte Herrlichkeit, die der Apostel Paulus hier anspricht, ist, alles ist nicht nur durch ihn, sondern zu ihm geschaffen. Mit anderen Worten, was Gott hier getan hat, muss einen Rücklauf haben zu ihm. So ist es geschaffen. Alles ist zweckbestimmt, was wir gar nicht verstehen können. Auch Hitler war zweckbestimmt. Auch dort in Neukorea, in Nordkorea ist zweckbestimmt. Wir verstehen das nicht. Wir sehen immer nur an, was vor Augen ist. Aber Gott handelt ganz anders. Nicht, dass wir mitarbeiten an dem Schlechten, aber es ist zweckbestimmt. Es soll etwas hervorbringen. Und allein dieser eine Gedanke kommt mir in den Sinn. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich tausende Menschen bekehrt. Zweckbestimmt. Vorher haben sie sich nicht bekehrt. Es musste die Not kommen. Es musste die Einengung kommen. Die Begrenzung kommen. Zweckbestimmt. Damit der Mensch endlich umkehrt. Und so ist das ja an vielen Orten. Gemeinde Jesu wächst da, wo Not ist, nicht da, wo alles so gut vonstatten geht. Wo Not ist, auch damals in der Sowjetunion oder auch in China oder in Nordkorea, da wächst die Gemeinde. Zweckbestimmt ist das. Natürlich, Gott will manches nicht tun, damit Wachstum entsteht, wenn es nicht nötig wäre. Aber er sieht, dass es nötig ist, auch in unserem eigenen Leben. Wir müssen manchmal so in die Tiefe geführt werden, damit geistliches Wachstum entsteht. Damit wir endlich wieder Ja sagen zu Gottes Wegen, nicht mehr zu unseren Wegen. Also alles ist zu ihm geschaffen. Alles ist zweckbestimmt. Der ausgegangene Segen soll fruchtbringend wieder zurückkehren. Und wir denken auch an Jesaja 55, die Gideons haben sich das so auch auf die Fahne geschrieben, dass das Wort, da heißt es, das ich gesandt habe, kommt nicht leer zu mir zurück. Aber es muss zurückkommen. Aber es kommt nicht leer zurück. Ja? Es ist zweckbestimmt und richtet etwas aus. Alles soll Jesu Werk zur Vollendung dienen, wie auch immer. Allein im Matthäusevangelium habe ich da auch 9 Stellen gefunden, wo es einfach immer heißt, auf das erfüllt werde, was geschrieben steht. Auf das erfüllt wird. Ich gehe mal kurz diese Stellen durch. In Kapitel 1, Vers 22 zum Beispiel. Ja? Da wird ja von der Geburt Jesu gesprochen, der unbefleckten Empfängnis der Maria, dass Maria Jesus bekommen hat. Und dann heißt es in Vers 22, das ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Also hier muss der Heilsweg erfüllt werden, den Gott sich vorgenommen hat. Darum ist das so geschehen, dass das erfüllt wird. In Kapitel 2, Vers 15, wo es darum geht, dass Josef und Maria mit dem Jesuskind nach Ägypten fliehen mussten. Warum mussten sie denn fliehen? Es heißt hier in der Schrift in Vers 15, er blieb dort so lange, bis Herodes gestorben ist, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Deswegen musste Josef und Maria mit dem Jesuskind nach Ägypten, da auf das erfüllt würde, was der Heilsplan Gottes ist. Verstehen wir? Alles muss Gott dienen. Alles muss wieder zu ihm zurückkehren. Und in Vers 23, wo es ja auch geht um die Rückkehr aus Ägypten, wo gingen sie dann hin? Sie kamen und wohnten in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarener heißen, damit erfüllt wird. Ja, Gott hat die Vorgaben gemacht, da geschieht nichts von ungefähr. Dass das, was er gesagt hat, auch fruchtbar zu ihm zurückkehrt. Und in Kapitel 4, Vers 14, da geht es ja um den Beginn des Wirkens Jesu. Er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See Genezareth liegt, und im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Warum? Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, das Land Sebulon, das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Damit das erfüllt wird. Deswegen ging er dorthin, weil das die Vorgabe Gottes war. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Ja? Oder in Kapitel 8, Vers 17, wenn wir das mal lesen, es ist einfach wunderbar zu erkennen, dass Gottes Führung alle Dinge in der Hand hat. Ja, Kapitel 8, Vers 17, da geht es um die Heilung derer, die in das Haus von Petrus kamen. Also die Schwiegermutter des Petrus lag zunächst krank, Jesus heilte sie. Und dann kamen am Abend viele Besessene zu ihm, er trieb die Geister aus und machte alle Kranken gesund. Und dann heißt es wieder, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen, damit das erfüllt wird. Ja, auch wieder Kapitel 12, Vers 17. In diesem Zusammenhang, Kapitel 12, Vers 17, da geht es dann darum, als Jesus erfuhr, dass man ihn jetzt von der Pharisäerseite doch umbringen wollte, entwich er von dort und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, nämlich was? Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien. Deswegen sagt er, sagt es nicht weiter. Auf dass das Wort erfüllt wird. Er wird nicht streiten, noch schreien. Und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis das Recht hinausgeführt wird zum Sieg, nämlich durch Golgatha. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen, damit das erfüllt wird. Denn das hat sich Gott vorgenommen. Deswegen hat er diesen Weg so bereitet. Kapitel 13, Vers 35. Das Gleichnis vom Reich Gottes und dem Sauerteig, der sich da auch einmischen will. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das sagte Jesus in Gleichnissen zu dem Volk und ohne Gleichnis redete er zu ihnen nichts. Warum? Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt, damit das erfüllt würde. Und noch eine Stelle, Kapitel 21, Vers 4. Auch hier beim Einzug nach Jerusalem. Da schickte Jesus seine Jünger, um einen Esel zu holen. Und wenn man euch fragt, warum ihr den einfach abbindet und losmacht und mir bringt, sagt der Herr, bedarf sein. Und er wird euch überlassen werden. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Sacharja. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers, damit erfüllt würde. Und noch eine letzte Stelle darin, in Kapitel 27, Vers 35. Da geht es ja auch darum, dass nachdem Jesus gekreuzigt wurde, auch seine Kleider verteilt worden sind unter den Kriegsknechten. Sie warfen darum das Los. Und dann heißt es, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Also wir sehen, es ist nichts von ungefähr geschehen, zufällig, sondern damit erfüllt würde. Und so ist das, das sollten die Geschwister in Kolossee auch merken. Alles, was ihm begegnet, heißt, damit erfüllt würde. Das Gute muss sein, das Schlechte muss sein, damit erfüllt wird. Und mittendrin soll das Evangelium angeboten werden. Alles ist zu ihm geschaffen. Alles ist zu ihm geschaffen. Und ein weiteres Herrlichkeitszeichen. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden, geboren ist und lebt. Der Erste, der den Lohn für die Sünde bezahlen konnte, so wie es auch in Römer 6, 23 steht, und den Tod dafür erleiden konnte. Der Erste. Es konnte vorher keiner und nach ihm auch keiner. Er, der Erste von den Toten wieder Auferstandene zum ewigen Leben. Und der Apostel Paulus schreibt auch an die Korinther, 1. Korinther 15, Vers 17, wenn das nicht wäre, dass Gott in Christus der Erste gewesen wäre, der den Tod erleiden konnte zur Bezahlung für die Sünden und auferstehen konnte von den Toten, dann braucht ihr gar nicht erst glauben. Dann ist euer Glaube eitel. Damit die Schrift erfüllt wird. Ja? Darum ist das alles geschehen. Und wir brauchen, was sagte Jesus auf dem Weg nach Golgatha, als die Frauen weinten? Weint nicht über mich. Das muss doch alles geschehen. Weint über euch. Über euch und eure Kinder. Das heißt, die Aufforderung bedeutet doch, es musste geschehen, Golgatha, aber wo stehe ich? Wo stehe ich? Lebe ich noch in meinen Sünden? Lebe ich noch in meinen eigenen Gedanken und Wegen oder in Gottes Gedanken und Wegen? Das muss die Frage sein. Weint über euch, weint nicht über Golgatha. Das musste geschehen für euch. Ja? Der Erste von den Toten Geborene ist Jesus. Er kam ja extra, Markus 10, 45, zur Bezahlung der Sünden für viele. Matthäus 26, 28, zur Vergebung der Sünden. Und er sagte auch in Johannes 10, ich lasse mein Leben und ich nehme es auch wieder. Ich lasse mein Leben freiwillig und ich nehme es auch wieder. Und darum steht auch im Römerbrief, sagt Paulus, er ist zwar gestorben für unsere Sünden, aber nun lebt er vor Gott. Er stirbt nicht mehr. Römer 6, 9 bis 10 können wir das nachlesen. Und so sollt auch ihr, steht dann im 11. Vers, leben. Ihr sollt mit auferstanden sein und leben. Er ist der Erstling von den Toten. Und dann lesen wir noch eine sechste Herrlichkeit. Das wird alles den Kolossern hier gleich am Anfang gesagt. Paulus hat sie ja nie gesehen, aber er wusste, dass sie diese Schau und dieses Bild von ihrem Erlöser vor sich haben müssen, um wirklich treu durch die Zeit gehen zu können und ihm dienen zu können. Er ist das Haupt der Gemeinde. Eine ganz große Klarstellung für die Gemeinde zu Kolossee und überhaupt für die Gläubigen. Wer hat das Sagen? Nur er. Die Gemeinde hat er erwählt, die Gemeinde hat er gestiftet, die Gemeinde versorgt er, es ist seine Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Glaubensgemeinschaft der Erlösten, erlöst durch Golgatha, ohne Christus ist nicht möglich. Glaubensgemeinschaft der Erlösten ohne Christus ist nicht möglich. Das sollte diesen Glaubensgeschwistern Kolossee klar sein. Denn es ist ja oftmals so, nicht, dass es so ein Einzelchristentum geben kann. Jeder denkt, er könne sich selber bestimmen. Ja, und macht dann so seine christliche Sache. Aber hier wird deutlich gemacht, das geht nicht. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Und das Wort Gemeinde bedeutet nicht des Einzelnen, sondern seiner Gemeinde. Aller. Alle müssen auf ihn dann hören. So lesen wir es ja auch im Epheserbrief, Kapitel 4, 15 und 16. Christus ist das Haupt. In Kapitel 5, Vers 23, Haupt der Gemeinde. Maßstab also für die Gläubigen ist Gottes Wort durch Jesus Christus allein. Was durch ihn, Alten und Neuen Testamentes, gesagt wurde und wird, auch durch den Tröster, ist allein bindend. Allein bindend. Er war bereits, wie es Paulus in 1. Korinther 10 sagt, auch der geistliche Fels, der schon im Alten Bund mitfolgte. Allein bindend. Und in Johannes 16 lesen wir, er redet durch den Heiligen Geist und führt in alle Wahrheit. Allein bindend. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und die siebte Herrlichkeit, die hier Paulus an die Gemeinde zu Kolossee offenbart, heißt, in ihm ist die Vollendung. Nur in ihm ist die gesamte Vollendung. In ihm ist alle Fülle, die Vollendung aller Dinge. Alles muss ihm untertan werden und sein. Lesen wir dazu auch 1. Korinther 15, wo Paulus an die Korinther auch von dieser Herrlichkeit und dieser Macht in Jesus Christus spricht. Und zwar ab Vers 25. Er, der Herr, muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Alle Feinde. Und in Vers 28, wenn alles ihm untertan sein wird, mit anderen Worten, es muss ihm alles untertan sein und werden, dann wird auch der Sohn selbst untertan, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott ist alles in allem. In ihm ist alle Fülle, die Vollendung aller Dinge. Auch in Offenbarung 1 steht es ja, in Vers 8 und auch 17, ich bin das A und das O, ich bin Anfang und Ende. Ja, alle Dinge liegen in meiner Hand. Und deswegen auch in Philipper 2, Vers 9 und 10, alle Knie müssen sich vor ihm beugen. Alle. Ohne Ausnahme. Alle. Und da sehen wir einfach, dass wir gar nicht mitmischen können, was wir menschlich ja gerne tun. Ja, das sehen wir da an diesen Beispielen, wie die Jünger vor Pfingsten gehandelt haben, auch ein Petrus. Herr, das mache ich schon. Komm, ich kümmere mich um die Sache. Ne? Den Malchus, den nehme ich mir mal vor da. Ne? Mache ich schon. Ja, machst alles falsch, mein lieber Petrus. Ja, Herr, ja, ich gehe sogar mit dir in den Tod. So, kannst du das? Du wirst mich verleugnen. Du wirst sagen, du kennst mich gar nicht. Na, kann nie vorkommen. Und genau das ist vorgekommen. Der Herr macht alles. Ihm müssen sich alle Knie, alle Herzen beugen. Und unter seiner Führung geht's gut. Und das sollten die Geschwister in Kolossee auch lernen. Denn das ist ja bereits auch, was hier im Philipperbrief steht, schon im Propheten Jesaja, durch den Propheten Jesaja verheißen, Jesaja 45, Vers 23. Da heißt es, ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Hat sich Gott vorgenommen, dass das so geschieht? Und es wird so geschehen. Ob das jetzt nun ein Bekenntnis ist zur Seligkeit oder ein Bekenntnis trotz Verdammnis, es muss abgeliefert werden. Er ist der Herr. Und ich bin davon überzeugt, dass die Geschwister zu Kolossee vielleicht erst mal ein wenig zusammenschreckten. Was? Zu dem haben wir uns bekehrt? Zu diesem Jesus Christus? Oh, dann muss unser Leben ja doch noch ganz anders geführt werden. Dann müssen wir es ihm ja mehr überlassen. Dann müssen wir mehr darum bitten, dass er uns lenkt und leitet nach seinem Wohlgefallen. Ich lese uns nochmal diese Verse. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Sei es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem. Es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Das zu diesen Versen, die aber auch uns wieder ganz neu motivieren dürfen und sollen, dass wir in der Welt keine Angst haben müssen. Denn der Herr hat die Welt überwunden, er hat sie auch in seiner Hand. Es kann keiner machen, was er will. Wir sollen aber als ihm Angehörige dem Auftrag, den er seiner Gemeinde gegeben hat, allein nachgehen. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Das alles. Mehr um das andere kümmert sich der Herr alles selber. Und er weiß, warum gewisse Dinge in gewissen Zeiten vorhanden sind und entstehen. Er weiß das. Er lässt es bewusst zu, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Und wir kennen diese Werdegänge nicht. Wir leben nur in der Konfrontation dieser Werdegänge und wundern uns über manches. Aber wir sollen eng an ihm bleiben und seinem Auftrag einfach leben. Menschen zu Jesus einladen. Das möge der Herr uns auch schenken, auch in dieser Passionszeit, wo wir neu daran erinnert werden, dass wir durch die Souveränität Gottes in Jesus Christus, durch Golgatha, erkauft worden sind von der Knechtschaft des Bösen hin zu dem Leben, das aus Gott ist, was in Ewigkeit pulsiert.